So, Workshop Gruppenrunde Teil 2. Wollen wir einfach mal mit Südorf anfangen? Und wir könnten ja mal in die Aufgabensammlung gucken, ob wir da ein paar schöne Beispiele sehen für Gruppenordnungen, die wir uns angucken könnten. Was sehe ich denn hier so? Eine Gruppe der Ordnung 21 habe ich da zum Beispiel. Und dann steht da noch was von Gruppen der Ordnung höchstens 59. Da finden wir unterwegs bestimmt auch schöne Beispiele, um Südorf anzuwenden. Da könnten wir eigentlich mal
einsteigen. Also Beispiele. Südorf. Und wenn wir jetzt mal so kleine Zahlen uns angucken, eine Gruppe der Ordnung 1 besteht nur aus dem 1-Element der Gruppe. Das heißt, wir haben da zwar für alle Primzahlen süderorange Gruppen, aber die bestehen immer nur aus dem Einzelelement, das ist dann sehr langweilig. Wenn die Gruppe Ordnung 2 hat, dann ist sie selber ihre einzige Zweisüderorange-Gruppe. Und für die anderen Primzahlen gibt es auch wieder nur die triviale Untergruppe als Süderorange-Gruppe. Das ist dann immer die einzige. Das heißt, da passiert auch nichts Spannendes. Genauso bei der 3. Eine Gruppe der Ordnung 3 ist ihre eigene, einzige Dreisüderorange-Gruppe. Und für die anderen Primzahlen ist es langweilig. Dann kommt 4. Das ist auch wieder eine Primzahlpotenz, nämlich 2 Quadrat. Das heißt, eine Gruppe der Ordnung 4 ist ihre eigene einzige 2-Sylow-Untergruppe mit Ordnung 4 diesmal. Vorher war es 2, diesmal ist es 4. Dann kommt 5. Eine Gruppe der Ordnung 5 ist ihre einzige 5-Sylow-Untergruppe. Die anderen Primzahlen sind langweilig. Die erste Zahl, bei der es ein bisschen interessant wird, ist die 6, weil die zusammengesetzt ist. Da haben wir immerhin mal 2 Primzahlen, für die wir uns die Sylow-Untergruppen anschauen können. Und wir könnten jetzt als kleine Fingerübung zum Warmwerden uns mal die Möglichkeiten bei 6 angucken. Ich behaupte, da gibt es nur 2. 2 Möglichkeiten, was da bei den Sylow-Untergruppen passieren kann. Okay, gucken wir. Also, hier ist eine Gruppe der Ordnung 6. 6 ist 2 mal 3. Und es geht jetzt immer einmal um die Ordnung der Sylow-Untergruppen, also wie groß sie sind, und dann wie viele es geben kann. Und ich beginne jetzt immer erstmal mit dem, wie groß sind die. Also vielleicht schreibe ich beide Fragen einmal hin. Wie groß und wie viele. Und wir haben das hier für 2 interessante Primzahlen, 2, 3. In Wirklichkeit haben wir es auch noch für andere Primzahlen, aber das ist langweilig. Zum Beispiel könnte man sich ja hier auch fragen, wie groß sind die 5 Sylow-Untergruppen und wie viele gibt es? Aber da 5 die Gruppenordnung nicht teilt, ist das eine langweilige Frage. Ich schlage vor, dass wir sie trotzdem einmal beantworten. Wie groß sind die 5 Sylow-Untergruppen hier und wie viele gibt es? So, was brauchen wir? Nach Definition einer 5 Sylow-Untergruppe brauchen wir die größte Potenz von 5, die die Gruppenordnung teilt. Was ist das? Was ist die größte Potenz von 5?
Die Zahl 6
teilt. Ja.
5 hoch 0, also 1.
Genau, 5 hoch 0, also 1. Das heißt, wenn ich jetzt für die Primzahl 5 gucke, ich mache mal so eine Liste, 5, 2, 3. Bei der Primzahl 5 ist die Frage, wie groß? 1. Die Mächtigkeit der Gruppe, die Ordnung der Untergruppe ist 1. Und wie viele 5-Sylow-Untergruppen gibt es?
Auch eine?
Auch nur eine. Das ist nämlich einfach die triviale Untergruppe. Das ist die einzige, und das kann man sich generell merken. Wenn eine Primzahl die Gruppenordnung nicht teilt, dann ist die einzige P-Sylow-Untergruppe für diese Primzahl P die triviale Untergruppe, die nur aus dem Einzelelement besteht. Die hat Ordnung 1 und es gibt nur diese eine und damit ist alles für immer erledigt. So könnte man sich das merken. Eine. Dann gucken wir jetzt für die Primzahl 2 und wir überlegen, was der Satz von Sylow uns sagt, wie wir da rangehen können. Aber vorher kennen wir auch hier, wie groß sie sind. Wie groß, also welche Ordnung haben die 2 Sylow-Untergruppen von G, wenn G Ordnung 6 hat? Gleiche Frage, größte Potenz der Primzahl, die die Gruppenordnung teilt. Wie sieht das hier aus?
Ja? Das wäre dann 2 hoch 1, also 2.
Richtig, das wäre 2 hoch 1, also 2. Das heißt, hier möchte ich 2. Und wie viele es gibt, wissen wir noch nicht, aber das können wir jetzt ausrechnen. Und zwar mit dem Satz von Sylow. Der sagt, dass die Anzahl der 2 Sylow-Untergruppen 2 Sachen erfüllt, die wir zusammen benutzen können. Die Anzahl der 2 Sylow-Untergruppen von G, das steht im Satz drin, im letzten Teil, ist das gleiche wie der Index von einer Sache von einer. Und diese Indizes teilen immer die Ordnung der Gruppe. Also haben wir einen Teil der Gruppenordnung. Und in Teil dieses Satzes steht auch, dass die Anzahl von Rho 1 zu 1 ist Modulo P, also hier 2. Und als wir das dann angewandt haben, haben wir gesehen, es reicht, wenn man sich gewisse Teile der Gruppenordnung anguckt, man muss sich nicht alle angucken, es reicht, wenn man die Gruppenordnung durch die Ordnung einer Sylow-Untergruppe teilt und nur das, was dann noch an Teilen übrig bleibt. Das ist für uns interessant. Das heißt, hier teilen wir durch 2. Deswegen ist dieses wie groß wichtig. Das sagt uns ja nicht, wodurch wir dann teilen. Teilt Ordnung von B, also 6, durch Ordnung einer Zwei-Sylow-Untergruppe, also 2, da gucken wir rechts. Und ist komplett als mod 2. Wir suchen also natürliche Teile von 3, die gleichzeitig noch kongruent zu 1 sind mod 2. Und jetzt sind Sie wieder gefragt. Erstens, was sind die natürlichen Teile von 3?
1 und 3.
1 und 3. Welche davon sind kongruent zu 1 mod 2?
Beide.
Also bleiben beide Möglichkeiten übrig. Wir können das erstmal nicht weiter einschränken. Okay, also schreiben wir beide oder drei. Das ist rausgekommen. Und jetzt machen wir das gleiche für die 3. Die Anzahl der 3 Sylow-Untergruppen teilt gleiches Spiel, Ordnung von E, also 6, geteilt durch die Ordnung von 1. Da gucken wir jetzt nochmal nach. Ah, wir haben noch gar nicht geguckt, wie groß wir sind. Gut, dass wir das bemerken. Wie groß sind die 3 Sylow-Untergruppen? Welche Ordnung haben wir?
Wir haben wieder, also die haben 3.
3? 3 hoch 1, weil das die größte Potenz von 3 ist, die 6 teilt. Okay, also 3. Gut, dann wissen wir jetzt, was hier hinkommt. 6 geteilt durch 3, also 2. Und ist kongruent zu 1. Diesmal. Jetzt brauche ich also von Ihnen die natürlichen Teile von 2. Welche sind das? 1 und 2. Und welche davon sind kongruent zu 1 mal 3?
2.
2? Ist 2 kongruent zu 1 mal 3? Was bedeutet das? Wir gucken uns 2 kongruent 1 mal 3 heißt nach Definition, dass 2 minus 1 durch 3 teilbar ist.
Nee,
ist es nicht so, ne?
Ja.
Genau, für die 2 klappt es nicht. Was ist mit der 1? Klappt es da?
Mit der 1 müsste es gehen.
Genau, 1 ist kongruent zu 1 mal 3. Das heißt, von diesen beiden Möglichkeiten, 1 und 2, bleiben jetzt nicht beide übrig, so wie oben, sondern nur eine bleibt übrig. Nur die 1. Hier gibt es also eine. Und diese Gruppe ist so klein, dass wir noch ein bisschen weiter überlegen können. Wir haben ja vorher so Zählargumente gemacht in der Vorlesung, um zu schauen, passt das überhaupt zusammen? Sind das nicht vielleicht viel zu viele Elemente? Das kann man ja machen. Man kann mal gucken, in dieser einen 3-Sylow-Untergruppe liegen 3 Elemente. 2 davon haben Ordnung 3 und 1 ist das neutrale Element der Gruppe. Und dann sind noch 3 Elemente übrig und das passt. Man kann durchaus 3 verschiedene 2-Sylow-Untergruppen haben, denn die sind ja klein. Das passt, man hat genug Elemente. Und es gibt auch ein Beispiel. Sie kennen eine Gruppe, die so aussieht. Überlegen Sie mal. Sie kennen eine Gruppe der Ordnung 6, die so aussieht, dass man... Was braucht man? Man braucht 2 Elemente der Ordnung 3 und ein neutrales Element. Und dann braucht man noch 3 Elemente der Ordnung 2. So was kennen Sie. Trinken ist eine gute Idee. Ja?
Ja, es ist ja Sinn 3, oder?
Sinn 3 sieht so aus.
Ich habe gerade gesagt, es kann keine geben, wegen diesem Bahnenargument.
Welches Bahnenargument?
Was wir auch in der Vorlesung gemacht haben. Also, dass wir jetzt sagen, ja, wenn jetzt die 3-Sylow-Gruppe auf der anderen operiert.
Tut sie nicht, denn wenn es mehrere gibt, dann sind die nicht invariant, sondern die werden vertauscht. Ich erzähle es gleich. Moment. Also erstmal danke, dass Sie richtig gesehen haben, dass hier so ein 3 Beispiel dafür ist. Und wir gucken gleich, wie das mit der Operation ist. Das ist eine sehr gute Frage. So ein 3 ist ein Beispiel für Anzahl der 3 Sylow-Untergruppen gleich 1 und Anzahl der 2 Sylow-Untergruppen gleich 3. Und wir schreiben schreiben uns die Gruppe mal hin. Die einzige Dreigliederung-Untergruppe ist das Erzeugnis des Reizpuls 1, 2, 3. Und die drei verschiedenen Zweigliederung-Untergruppen sind die Erzeugnisse der Transpositionen. So, und damit man jetzt Argumente machen kann mit Bahnen, braucht man ja irgendetwas, was überhaupt bei Konjugation invariant bleibt, sodass man dann gucken kann, was macht die Konjugation innerhalb dieser Menge und was für Bahnen gibt es da. Das passiert ja aber nicht, das ist genau der Punkt. Die Transpositionen lassen bei Konjugation diese Untergruppe der Ordnung 3 invariant, indem sie nämlich dieses Element mit seinem Inversen vertauschen. Da hat man eine Bahn der Länge 2 und noch das Zentralelement, das macht insgesamt 3 Elemente, das passt. Umgekehrt passiert es aber nicht. Wenn ich mir diesen 3-Zyklus hernehme, dann lässt er keine dieser drei Untergruppen invariant, sondern im Gegenteil, er vertauscht die alle drei. Das heißt, da hat man eine Wirkung, aber eben keine auf eine dieser Gruppen, sondern auf der Menge von allen drei. Die werden vertauscht. Das kann man nachrechnen. Nehmen Sie sich einfach mal so eine Transposition, konjugieren Sie die mit diesem 3-Zyklus und gucken Sie, wo das landet. Und dann sehen Sie, wie die Untergruppen vertauscht werden. Dieses andere Argument mit den Wirken und den Bahnen, das ist super, wenn man eine Untergruppe hat, von der man sieht, dass sie normalisiert wird. So haben wir es in der Vorlesung gemacht. Und das haben wir aber nicht. Wir haben diesen Normalteil davon G, auf der kann man also solche Argumente machen, aber hier geht es nicht.
Also man kann nur jetzt sagen, ja, irgendetwas operiert auf der Synthesoreifung.
Also alle Gruppenelemente operieren auf der Pseudo-3-Untergruppe, weil die Normalteiler sind, das ist ja die einzige. Und man kann auch sehen, wie die Gruppenelemente wirken. Die Elemente, die hier drin liegen, die machen einfach gar nichts, das ist eine arische Gruppe. Und die Elemente, die von draußen kommen, die lassen das eine Element fest und vertauschen die beiden 3-Zyklen.
Okay.
Das heißt, es ist eine Wirkung mit zwei Bahnen. Die eine Bahn besteht nur aus der identischen Abbildung und die andere Bahn besteht aus diesen beiden 3-Zyklen und die werden vertauscht. Deswegen ist es eine Bahn.
Okay.
Also schon durchaus ein interessantes Beispiel für das, was da so passieren kann. Und es ist ein bisschen anders als das, was wir in der Vorlesung gesehen haben. Aber es liegt daran, dass es so klein ist. Wir können uns das gleich nochmal in einem anderen Beispiel angucken. Was käme denn als nächstes, wenn wir jetzt die Ordnung weiter durchgehen? 7 ist wieder langweilig, ist eine Primzahl. 8 ist wieder langweilig, ist eine Primzahlpotenz. 9 ist wieder langweilig, ist auch eine Primzahlpotenz. Das heißt, 10 ist die nächste interessante Ordnung. Und generell kann man sich ja mal überlegen, was passiert bei 2 mal ungerade Primzahl. Das ist eigentlich eine eigene kleine Übungsaufgabe. Wenn man hat 2 mal ungerade Primzahl, dann kommt bei der Anzahl der P-Wiederauf-Untergruppen immer das raus, was wir gerade gesehen haben. Die einzigen Möglichkeiten für die Teiler sind dann nämlich immer 1 und 2 und nur die 1 ist kongruent zu 1 von dieser Primzahl. Das heißt, der andere Teiler fliegt raus und dann hat man immer nur eine Pseudo-Untergruppe. Das wird immer so sein. Wohingegen es bei der 2 so ist, dass man da als Anzahl der Möglichkeiten immer 1 oder diese Primzahl hat, weil beides ungerade ist, also kongruent zu 1 mal 2 und weil beides mögliche Teiler sind, sodass man dann immer diese zwei möglichen Gruppenstrukturen hat, entweder gibt es für beide Primzahlen genau eine Pseudo-Untergruppe oder es gibt für die eine nur eine und für die andere mehrere, so wie wir das hier gerade gesehen haben. Und es gibt in der Natur beides. Egal, was ich hier für eine ungerade Primzahl hinschreibe, es gibt in der Natur beides. Es gibt Gruppen mit genau einer 2 und genau einer Pseudo-Untergruppe und es gibt Gruppen mit genau einer Pseudo-Untergruppe, aber vielen Zweigliederung-Untergruppen. Kann ich Ihnen quasi basteln. Da gibt es so eine Bastelanleitung, wie es aussieht. Das ist nicht schwierig, aber sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen. Aber nur damit man sieht, ist das auch wirklich passiert. Es ist nicht einfach nur so Theorie in der Vorlesung, sondern es passiert wirklich. Und es passiert für interessante Gruppen, die auch was mit irgendwelchen Leben zu tun haben, mit Anwendungen in anderen Gebieten außerhalb der Mathematik. Okay, dann haben wir da also jetzt uns ein bisschen an Sylow rangetastet. Wollen wir jetzt noch dieses Beispiel mit der 15 sehen? Also mal was ohne 2. Dann schließen wir es damit gleich ab. Was ist denn, wenn wir eine Gruppe der Ordnung 15 haben? Da sind die interessanten Primzahlen 3 und 5. Und wir machen wieder so eine kleine Tabelle wieder oben. Einmal für die 3 und einmal für die 5. Wie groß und wie viele. Und Und wie groß können Sie mir jetzt durch Hingucken sagen, denke ich? Wie groß sind die drei Untergruppen? Welche Ordnung haben die?
Drei.
Drei. Und die fünf?
Fünf.
Genau. Auf die Frage, wie viele antworten wir gleich. Da machen wir das genau wie oben. Die Anzahl der drei Untergruppen teilt die Gruppenordnung, also 15, durch die Ordnung von einer, das war 3. Und es kommt dann 1 mal 3. So, und jetzt machen wir es im Kopf, die natürlichen Teiler von 5 durchgehen und gucken, welche davon wozu kongruent sind mal 3. Und dann sagen Sie mir die Antwort, die ich hierbei wie viele hinschreibe. Welche Möglichkeiten?
Es gibt nur eine.
Es gibt nur eine, denn der andere Teil ist 5 und 5 ist Kongruent zu 2 mal 3 und nicht zu 1. Ah, okay. Jetzt kommt die 5. Gleiches Spiel. Die Anzahl teilt 15 durch 5, also 3. Und es kommt 1 mal 5. Also gucken Sie sich jetzt den natürlichen Teil von 3 an und gucken, wozu die Kongruenz sind. Können Sie mir auch wieder die Antwort sagen? Ja?
Das sind auch wieder nur einer, weil wir ja 1 und 3 haben.
Richtig.
Ist aber kommt dann zu 2 und 5.
Nee.
Nein, ist aber, also. Nee, aber. Also, nicht. Also, es ist auf jeden Fall nur einer, und das ist die 1.
3 ist nicht kongruent zu 1 mal 5, denn 3 minus 1 ist 2 und das ist nicht durch 5 teilbar.
Ja, genau.
Das war, glaube ich, dass das in Ihrem Kopf war so ähnlich. Jedenfalls war es in meinem Kopf und deswegen wusste ich quasi auch, was Sie meinen, als Sie das gesagt haben. Und das war das, was ich von Mara in der Prüfung erwartet hatte. Ich hatte erwartet, dass sie die 15 sieht, 3 mal 5, und dass sie dieses Argument kurz hinschreibt oder im Kopf macht und mir dann sagt, wegen der Kongruenzgeschichte bleibt jeweils nur die 1 übrig und deswegen gibt es nur 1. Das hätte ich für eine sehr gute Note erwartet, dass das kommt. Okay, dann habe ich jetzt den ersten Wunsch erfüllt. Oder? Ist
ja.
Jetzt ein bisschen besser?
Ja, mit dem gut, ne?
Gut. Dann gucken wir jetzt nochmal Bahnen an, oder? Das war auch ein Wunsch. Bahnen an Längen. Und tatsächlich können wir das ein bisschen kombinieren, indem wir nämlich jetzt diese Übungsaufgabe mit der SIN 5 nehmen. So, B ist die und U1 ist die Untergruppe, die von 1, 2, 3 erzeugt. Übrigens auch eine schöne Übung. Aus Ordnungsgründen ist U1 eine 3-Sylog-Untergruppe von SIN 5 und Sie können ja mal überlegen, wie viele 3-Sylog-Untergruppen SIN 5 hat. Wie weit kommen Sie mit dem Satz von SIN 5? Können Sie irgendwelche Möglichkeiten ausschließen oder wie auch immer, da gibt's. Da kann man schön zählen, weil man ja weiß, dass alle 3 Sylog-Untergruppen von 3 Zyklen erzeugt werden. Warum ist es so? Also da steckt viel drin, das ist auch wieder eine eigene schöne Podcast-Folge. So. Wir fangen mal an mit den Bahnen. Welche Bahnen hat diese Gruppe auf der Menge 1 bis 5? Wir haben ja bei der SIN 5 eine natürliche Wirkung auf der Menge der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, so wie die wirkt. Und jetzt gucken wir, was macht denn da die Untergruppe U1? So, wie machen wir das denn? Wie rechnen wir Bahnen aus? Und in der Prüfung wird es so sein, dass ich dann erwarte, dass Sie die Bahnen hinschreiben und mich dann so ein bisschen doll durchquatschen, wie Sie darauf kommen. Ich erwarte nicht, dass Sie alle Argumente ganz klein, klein hinschreiben. Warum jetzt nicht noch irgendwas anderes da in der Hand liegt, sondern wenn ich sehe, dass Sie quasi einen Blick dafür haben und das sehen und wenn Sie das dann richtig machen und ein bisschen dazu erklären, dann reicht das. Interessanter wird es, wenn Sie falsche Bahnen hinschreiben. Wie kann man denn da systematisch rangehen?
Ich glaube, ich würde gucken, welche werden bewegt, die kommen in eine Bahn und welche bleiben zum Beispiel fest. Die sind dann jeweils für sich in einer eigenen Bahn.
Mhm, genau. Und bei den anderen aus der ersten Kategorie müsste man vielleicht nochmal genauer hingucken. Mhm. Da gucke ich mal, ob ich gleich noch ein gutes Beispiel finde, um das zu differenzieren. Und in welcher Reihenfolge würden Sie anfangen, die Bahn hinzuschreiben? Und wie würden Sie die Bahn bezeichnen? So, ganz banal, was würden Sie hinschreiben?
Ja.
Wenn das Teil des Problems ist, dann ist es gut, dass wir darüber reden. Genau, also fangen wir doch damit an. Sie können den Bahnen natürlich irgendwelche Buchstaben geben, aber viel einfacher ist es, wenn man sich erinnert, dass man Bahnen bezeichnen kann mit einem Element, was in der Bahn liegt. Zum Beispiel könnte man hier sagen, man beginnt mit der Bahn, die 1 enthält, und wir wissen zwar jetzt noch nicht, wie groß sie ist, aber wir haben eine Standardbezeichnung für diese Bahn, nämlich
1
und G. 1 und G, genau. Beziehungsweise, wenn wir die Bahn von U1 angucken, was ist dann die Standard? 1 und 1. Genau. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich ganz stumpf bei der kleinsten Zahl anfange. Und die Bahn schreibe ich zuerst hin und die überlege ich mir zuerst. Und dann mache ich einfach weiter, bis alle Zahlen aufgebraucht sind. So, einfach nur, damit ich irgendein System habe und damit ich weiß, dass ich nichts vergesse. So, was ist denn die Bahn von 1 unter U1? Erstmal, was ist das für ein mathematisches Objekt? Was schreibe ich da jetzt hin? Eine Zahl, eine Liste, eine Menge, eine Gruppe, was kommt da hin?
Ich glaube eine Menge.
Eine Menge, und zwar eine Menge, wo liegt die oder wovon ist es eine Teilmenge?
Müsste eine Teilmenge von U1 mit sein.
Dann wäre es Gruppenelemente.
Stimmt, mal gucken. Na dann von...
Genau. Wie heißt dieser Buchstabe?
Omega.
Omega, danke schön. Bahnen sind Teilmengen von Omega. Das ist der Witz. Es ist wichtig, das mitzuschneiden, denn sonst können da auch schon so erste Fehler passieren. Wir suchen also jetzt Punkte in Omega, die in der Bahn von 1 liegen. Und die Bahn von 1 und die Notation, deswegen ist die ganz gut, die suggeriert, dass in der Bahn von 1 liegen alle Elemente, die man als Bild erreicht, wenn man von 1 aus abbildet mit etwas auf U1. Deswegen haben Sie jetzt bestimmt auch schon Ideen, was für Zahlen da drin liegen. Einmal natürlich die 1 selber, klar, die liegt immer in ihrer eigenen Bahn. Aber was liegt denn da noch so?
2 und 3.
2 und 3 auf jeden Fall, denn ich komme von 1 zu 2, indem ich dieses Element hier einmal anwende. Und dann komme ich zu 3, indem ich das Element nochmal anwende. Das heißt, die müssen zusammen in einer Bahn. Und jetzt ist die spannende Frage, darf ich in den Mengenklammer schon schließen oder liegen da vielleicht auch noch andere Zahlen drin? Und wenn ich mir nicht sicher bin in der Prüfung, dann kann ich auch sagen, ich bin mir nicht sicher, ich gucke erstmal die anderen Zahlen an. Denn am Ende muss ja die disjunkte Vereinigung aller Bahnen Omega sein. Das heißt, man merkt irgendwann, dass man fertig ist. So, entweder sind Sie sich hier also sicher und machen ein gutes Argument und dann bin ich überzeugt. Oder Sie sagen, ich denke nochmal kurz nach, ich gucke erstmal, was 4 und 5 machen. Denn das sind die einzigen Zahlen, die übrig sind. Wir tun mal so, als hätten wir keine Ahnung. Wir fangen dann hier mit der 4 an, weil das die erste Zahl ist, die wir jetzt noch nicht betrachtet haben. Und gucken uns die Bahn von 4 und U1 an. Was ist da los?
Das müssen wir. Schön. Die 4 wird nicht bewegt, also die 4 wird nur auf die 4 abgebildet.
Und wie schreibe ich das jetzt richtig hin?
Geschwindige Klammer auf 4, Spaltung.
Genau, es ist die Menge, die nur 4 enthält. Richtig. Und deswegen immer wieder drüber nachdenken: Bahnen sind Teilmengen von Omega, es sind keine einzelnen Punkte, es sind keine Gruppenelemente. Wie sieht es bei der 5 aus? Wer erzählt mir das?
Ich schreibe Klammer 5 und Klammer 2.
Genau. Und wie würden Sie das aussprechen, wenn es jetzt nicht wie im Diktat ist?
Dass eben in der Menge nur die 5 drin liegt.
Genau. Die eine elementige Menge, die nur 5 enthält. Zum Beispiel. Okay. Hilft uns das bei der Entscheidung, ob jetzt da oben schon Feierabend war? Ja, denn?
Dann haben wir ja schon ganz andere abgedeckt und die müssen ja disjunkt sein.
Richtig, Bahnen sind disjunkt, ihre Vereinigung muss die ganze Menge Omega sein. Wenn ich also alle Zahlen einmal gesehen habe, dann weiß ich, dass ich fertig bin. Deswegen konnte ich jetzt in dieser Bahn am Anfang nicht noch mehr hinten. Manchmal ist es nicht so einfach, da muss man dann noch ein bisschen genauer hingucken. Insbesondere wenn die Gruppe nicht zyklisch ist, so wie hier, sondern wenn da so mehrere Erzeuger drin stehen, das können wir uns gleich auch nochmal angucken, das wird dann ein bisschen interessanter.
Ja. Könnte man auch sagen, dass, also wenn wir jetzt bei der ersten Bahn sind, so mit der Menge, die 1, 2, 3 enthält. Mhm. Und Sie meinten ja, man muss dann ein gutes Argument liefern, damit man die Menge schließen darf.
würde das Argument gelten, dass in U1 ja nur 1, 2, 3 bewegt werden, dass es keinen anderen Zyklus gibt, wo diese Zahlen vorkommen oder so. Was wäre da ein Argument, welches man nutzen könnte?
Ja, danke. Also das geht quasi in die richtige Richtung, würde mich aber auch nicht vollständig überzeugen. Und wir können gleich mal ein Beispiel angucken, das zeigt, warum mich das nicht überzeugt. Aber was man natürlich sagen kann, ist, dass man sieht, dass die Elemente in U1 die Zahlen 4 und 5 nicht bewegen und dass die deswegen nicht mit anderen Zahlen zusammen in der Bahn sein können und dass man deswegen kleiner schließt. Das heißt, man greift so ein bisschen vorweg, was man danach macht, indem man guckt, was für Zahlen die Elemente aus U1 bewegen. So, das wäre ein Argument, das mich sofort überzeugen würde. Wir gucken jetzt mal ein Beispiel an, was ein bisschen spannender ist. Ich weiche jetzt also von der Aufgabe in meiner Aufgabensammlung ab und definiere eine Untergruppe V von G. G ist auch eine größere Gruppe. G ist nämlich die Division 10. Dann haben wir unser Leben ein bisschen spannender. Ne? Und V wird erzeugt von der Doppeltransposition 2, 3, 5, 7 und von dem 3-Zyklus 1, 6, 8. So. Hier könnte man wahnsinnig viele tolle Fragen stellen. Man könnte fragen, ist diese Gruppe arisch? Welche Ordnung hat die Gruppe? Was liegt da im Zentralisator, im Normalisator? Also da würde mir sehr viel einfallen und man könnte darüber eine halbe Stunde sprechen. Das machen wir nicht, wir gucken nur Bahnen an. Und zwar die Bahn von V auf der natürlichen Länge, die man hier hat, also 1 bis 10. Dinge passieren, glaube ich, jedenfalls. Mal gucken. Vielleicht nicht. Aber ich habe mir noch mal gedacht, das so zu stellen. Wir können also einfach mal variieren und noch ein bisschen interessanter machen, aber beginnen wir erstmal hier. Bahn von 1. Und wir können ja jetzt ruhig ein bisschen schneller durchgehen. Sie müssen ja nicht alle Argumente sagen, aber ich gucke mal, ob Sie quasi alles richtig sehen oder ob da unterwegs dann ein Fehler passiert, von dem ich erwarte, dass ein Fehler bei einem solchen Beispiel passieren würde. Deswegen ist das auch so gut. Ja.
Die Bahn von, oh Gott, 1 über V?
Die Bahn von 1 unter der Wirkung von V.
Ja. Ist die Menge mit den Elementen 1, 6 und 8.
Gut. Wir klären später warum. Ihre Intuition ist gut, das ist die richtige Bahn. Dann gucke ich mir jetzt die Bahn von 2 an unter V. Und hier gehe ich auch wieder systematisch vor. Ich habe jetzt die Zahlen 1, 6 und 8 abgedeckt. Die nächste Zahl, die ich noch nicht gesehen habe, ist die 2. Also mache ich mit der weiter, nur damit ich nichts vergesse. Was ist die Bahn von 2? Was liegt auf jeden Fall drin?
2. 2.
Was liegt auf jeden Fall auch noch drin?
Die 3. Ja, die 3.
Die 3? Okay, einverstanden. Wie sind Sie auf die 3 gekommen?
Durch den ersten Zyklus.
Hier, 2, 3. Da kann man sehen, dass 2 auf 3 geworfen wird. Ja, einverstanden. Wir liegen an der Bahn. Genau. So, und jetzt? Kommt noch mehr? Was denken Sie?
Ja, ich vermute, dass die 5 und 7 auch drinnen liegt, weil die ja.
Ja, aber. Ich lasse es mal mit dem Fragezeichen da stehen. Warum vermuten Sie das?
Weil die zur Doppeltransposition gehören, auch wenn die 2 jetzt sozusagen mit denen aktiv nichts tut.
Genau, die Doppeltransposition vertauscht 2 und 3 und sie vertauscht gleichzeitig 5 und 7, aber ich kann jetzt nicht sehen, wie ich von der 2 oder von der 3 zur 5 komme. Oder zur 7.
Ja.
Das heißt, ganz klar ist es noch nicht. So, mit welchem Gruppenelement komme ich denn jetzt von der 3 zur 5? Das hilft noch gar nicht. Das heißt, es muss schon irgendwie hier passieren. Aber ich sehe es nicht, denn wenn ich dieses Element zweimal nacheinander anwende, kommt die Identität raus. Da passiert gar nichts mehr. Das heißt, irgendwie sehe ich gar nicht. Obwohl die zusammen in dieser Abbildung stehen, sehe ich nicht, wie ich von 2 oder 3 zu 5 oder 7 komme. Und das ist der Fehler, auf den ich hinaus wollte. Das kann schnell passieren, wenn Sachen zusammen in einer Permutation stehen, in der Zyklendarstellung, dass man denkt, die liegen alle zusammen in einer Bahn. Aber bitte immer nochmal überprüfen, sehe ich ein Gruppenelement, das das macht. Das haben wir hier oben ja auch gemacht, dass wir geguckt haben, wie der Dreizyklus die Sachen aufeinander abbildet. Und wenn wir das hier machen, dann müssen wir ehrlicherweise sagen, nee, wir denken das vielleicht im ersten Moment, aber wir sehen es dann nicht, wie das geht. Und deswegen gehören die nicht dazu. Die nächste Zahl, die ich mir dann angucken würde, wäre 4. Was ist die Bahn von 4?
Die Menge mit der Zahl 4.
Genau, die Menge, die nur die Zahl 4 enthält.
Dann sind wir bei der 5. Und jetzt wird es interessant, denn wir wollten die 5 gerade ja schon verarzten und haben dann gesehen, dass es noch nicht geht. Also gucken wir jetzt, wie sieht denn die Bahn von 5 aus?
Hm? Das müssten 5 und 7 sein in der Menge.
Ja, und begründen Sie mal diese Antwort. Warum landet die 7 mit in der Bahn?
Wegen der Transposition, die wir da haben. Also die Doppeltransposition vertauscht ja einmal 2 und 3, aber auch 5 und 7.
Genau.
Und diese vertauschen wir 5 und 7.
Ganz genau. Und was anderes landet jetzt nicht mit da drin, denn wenn wir jetzt die Gruppenelemente angucken, sehen wir keine Möglichkeit, von der 7 nochmal woanders hinzukommen. Wir kommen nur wieder zurück zu 5, sonst passiert nichts. Also sind wir fertig. Und dann kommt die Bahn von 6, die kennen wir schon, die Bahn von 7 kennen wir schon, die Bahn von 8 kennen wir schon, 9 bleibt fest, 10 bleibt fest. So, das ist langweilig. Was nicht so langweilig ist, jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken, ich glaube.
Oh ja, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten.
Was gar nicht langweilig ist, sind so Fragen wie: Ja, sehen wir da jetzt irgendwas im Normalisator, im Zentralisator? Was ändert sich, wenn wir die Gruppe noch ein bisschen interessanter machen?
Vielleicht darf ich die Gruppe noch mal ein bisschen interessanter machen?
Indem ich noch ein Erzeugungselement dazu nehme. Und zwar nehme ich jetzt mal die 1, 4. Dann haben wir plötzlich die Situation, dass da mehrere Erzeuger gemeinsame Elemente haben. Das hatten wir vorher nicht. Und das macht die Sache interessanter. Insbesondere ist die Gruppe, die jetzt rauskommt, nicht mehr arisch, vorher Basis. Es ist jetzt auch ein bisschen schwieriger, die Ordnung auszurechnen. Es geht noch, aber es ist schwieriger. Ah, und dann ändert sich auch bei den Bahnen was. Also wische ich mal weg. Alles, was vorher in einer Bahn war, bleibt in einer Bahn, weil die Gruppenelemente, die das gemacht haben, immer noch da sind. Die Frage ist, ob jetzt Bahnen, die vorher getrennt waren, plötzlich zusammenrutschen, weil es neue Elemente gibt. Also mache ich überall nur die letzte Klammer weg und wir gucken, was da passiert. Und das Langweilige ist dann vielleicht auch nicht mehr so langweilig. Was sagen Sie? Was ändert sich?
Sie dürfen anfangen.
Also ich würde sagen, dass in der Bahn von 1 unter V die Zahl 4 mit in die Menge hineinkommt.
Und welches Gruppenelement sagt Ihnen, dass es so ist?
Die Transposition 1, 4.
Genau. Mit der kommen wir von der 1 zur 4, deswegen muss die 4 in der gleichen Bahn liegen wie 1. Sie ist jetzt nicht mehr da unten alleine. Okay. Oh, jetzt habe ich die Kamera schon zugemacht. Das war vielleicht voreilig. Liegt da noch was in der Bahn? Und verändern sich die anderen Bahnen auch? Was denken Sie?
Also ich denke, dann liegt nichts weiter in der Bahn.
Wir gucken mal. Können wir von diesen Zahlen 1, 6, 8, 4 jetzt noch irgendwo anders hin mit den Gruppenelementen, die da sind? Was denken wir? Wirklich nochmal hingucken und nochmal die Sachen anwenden und nochmal schauen? Denn manchmal vergisst man das. Haben wir alle Möglichkeiten gesehen, wo die 1 hingehen kann? Das ist raus. 6, 8, ja, sehen wir, 4 sehen wir auch, aber mehr Zahlen sehen wir nicht, zu denen wir noch kommen. Ja, okay. Bei 2 und 3 passiert nichts, weil das, was neu dazugekommen ist, mit der 2 und 3 nichts zu tun hat. Die Bahn bleibt einfach für sie. Genauso bei der Bahn 5, 7, denn das neue Element macht mit diesen Zahlen nichts und der langweilige Rest bleibt auch genauso langweilig. Wir sehen also, dass durch die Ergänzung eines weiteren Elements die Gruppe größer geworden ist und wenn die Gruppe größer wird, kann es passieren, dass Bahnen, die vorher verschieden waren, plötzlich zu einer Bahn fusionieren. So, was noch? Wir haben noch, ich würde sagen, 5 Minuten. Dein Fazit. Sehr, sehr langer Tag für mich und für Sie bestimmt auch.
Ja. Wenn wir jetzt die Bahnlängen Bahnen bestimmen.
Ja, was müssen wir dafür tun?
Ja, genau, das ist meine Frage.
Was ist denn die Bahnlänge? Wofür ist das Wort Bahnlänge eine Abkürzung oder eine andere Formulierung?
Das weiß ich gerade nicht mehr.
Okay, dann muss ich noch helfen.
Das ist die Ordnung für den jeweiligen Bahn.
Die Mächtigkeit, würde ich ja sagen. Weil das Wort Ordnung reserviert ist für Gruppenelemente oder Untergruppen.
Ach so. Okay.
Aber Mächtigkeit im Sinne von Anzahl der Elemente.
Ja.
Genau, Sie hatten die richtige Assoziation. Bahnlänge heißt einfach Anzahl der Elemente in der Bahn. Und Bahnlänge ist kürzer.
Ja.
Ja. So, also zählen wir einfach nur. Und welche Bahnlänge sehen wir hier?
Bei welcher? Egal welche?
Egal, welche Bahnlängen sehen wir?
Also bei 1 unter V ist das die Bahnlänge 4, 200 V und 500 V sind Wahrnehmung 2.
Genau. Das heißt, so eine Frage könnte sein, wenn Sie ein Beispiel kriegen in der Prüfung, dann, also da jetzt die Ordnung auszurechnen oder so, würde viel zu lange dauern. Aber ich würde vielleicht sowas fragen wie, können Sie mir Primteiler der Gruppenordnung sagen? Dann guckt man zum Beispiel auf die Elementordnung und sagt, die müssen es teilen. Das heißt, 2 muss die Gruppenordnung teilen, 3 muss die Gruppenordnung teilen. Okay. Dann würde ich vielleicht noch fragen, ist die Gruppe adisch? Und dann hoffe ich, dass Sie sehen, dass sie es nicht ist, weil diese beiden Elemente nicht vertauschbar sind. Und dann könnte ich nach Bahnen fragen, zum Beispiel. Und dann könnte man so anfangen zu argumentieren. Und dann könnte, wenn wir Zeit haben, manchmal ist es ja so, dass man bei Gruppen Zeit hat. Und dann würde ich zum Beispiel fragen, ja, welche Bahnlängen sehen wir da jetzt? Und dann sagen sie 2 und 4. Und dann ist alles schön. Insbesondere sind die Bahnlängen nicht in eindeutiger Weise verknüpft mit der Ordnung der Elemente, die hier stehen oder so. Also wir sehen jetzt, man könnte ja irgendwie erwarten, wenn ein Element der Ordnung 3 ist, dann muss es auch eine Bahn mit 3 Elementen geben. Aber es ist gar nicht so. Und das liegt daran, dass hier noch dieses andere Element mit reinpfuscht und die Bahn größer macht. Also aufpassen. Und genauso hier, da stehen zwar 4 Elemente in dieser Doppeltransposition, aber die führen nicht zu einer Bahnlänge 4, sondern zu 2 Bahnlängen 2. Da muss man wirklich so ein bisschen hingucken. Mit ein bisschen der Übung kann man da den sehen und kann dann auch bei den Bahnen noch schneller argumentieren. Aber wieder sind wir noch nicht so weit. So viel wissen wir natürlich auch. Wie war das nochmal bei Gruppen, die in Ordnung eine Primzahlpotenz ist? Da konnte man noch die Bahnlängen auch irgendwie einschränken. Wie war das nochmal? Überhaupt, wie kann man die Bahnlängen einschränken? Ist mir überhaupt irgendwas? Nach dem, was ich gerade gesagt habe, klingt das ja fast so wie, man weiß eigentlich gar nichts. Aber das stimmt nicht. Es gibt eine Einschränkung und an der kann man auch merken, ob man bei einer Bahn richtig die Tonne gegriffen hat.
Ja? Vielleicht, indem man die ganzen Elemente von Omega, also die Mächtigkeit von Omega zählt. Und dadurch weiß man ja, wie viele Elemente es insgesamt gibt und da sie sich ja nicht, da sie ja disjunkt sein müssen, die Bahnen.
Stimmt. Da kann man so quasi per Ausschluss sehen, ah, das passt nicht zusammen, das sind insgesamt zu viele Elemente und dann sieht man, ah, ich habe eins doppelt gezählt oder so. Genau. Sowas, das ist gut. Ich will auch noch mehr hinaus. Wir haben da ja eine Wirkung einer Gruppe. Und die Gruppe gibt uns auch Informationen über die möglichen Bahnen. Die Frage ist wie. Und das kann eben auch helfen, wenn man die Gruppenordnung kennt, dann kann man, wenn man bei der Bahn irgendwie auf dem falschen Gang war, das manchmal auch noch merken. Ja?
Die Gruppe minus die Bahnlänge ist durch die Primzahl halber.
Das ist eine nicht ganz richtige Anwendung des Präfixproblems. Aber der Gedanke geht trotzdem in die richtige Richtung. Ich bleibe da kurz bei P-Gruppen, also bei Gruppen, die in Ordnung eine Primzahlpotenz ist. Da sind die Bahnlängen immer durch P teilbar. Also sogar Potenzen von P und es kann auch 1 sein. Wir haben gesehen, Bahnlängen 1 gibt es. So, das ist ein Spezialfall. Das kommt von Bahnlängen der Stabilisator-Index. Die Länge der Bahn ist das gleiche wie der Index des Stabilisators. Hier können wir also zum Beispiel aus der Bahnlänge P1, die wir kennen, ausrechnen, wie groß, also zumindest von der Ordnung her, können wir ausrechnen, wie groß der Stabilisator von 1 in V ist. Das können wir mal machen. Der Index von V1 in V ist das gleiche wie die Länge der Bahn von 1, also 4. Leider kennen wir die Ordnung von V nicht, aber wenn wir die Ordnung von V hätten, und das ist in dem Fall machbar, so würde ein bisschen dauern, bis Sie das hinkriegen, aber Sie können das mit den Mitteln, die Sie haben, und dann könnte man die Ordnung von V1 ausrechnen. Wir sehen auch schon Elemente, die in V1 liegen, zum Beispiel liegt da diese Doppeltransposition drin. Der Stabsatz ist aber auf jeden Fall nicht trivial. Und solche Indizes sind doch immer Teile der Gruppenordnung. Das heißt, all diese Bahnmengen müssen Teile der Gruppenordnung sein. Und das ist jetzt wieder eine wertvolle Info. Denn wenn Sie zum Beispiel eine operierende Gruppe haben, der Ordnung 12 angegeben, und Sie kommen bei einer Bahn, also die Gruppe hat Ordnung 12, die da wirkt, irgendeine, und die Menge, auf der Sie operieren, hat meinetwegen 10 Elemente, so wie hier, Omega, und Sie kommen irgendwie auf eine Bahn mit 5 Elementen, dann sollten Sie hellhörig werden, denn 5 ist kein Teil davon 12, also wissen Sie, Sie haben zu viele oder zu wenig Elemente. Kann helfen.
Ja.
Noch mehr? Sind wir noch rein? Noch was anderes?
Ja. Wie war das jetzt bei Gruppen, die im Ordnung Prim waren? Wir hatten damit eben angefangen, aber.
Ja, Primzahlpotenzordnung hatte ich, also noch was Allgemeineres. Und da kann man auch wieder durch die Bahnlänge der Shannon-Sachar-Index schließen, dass alle Bahnlängen Potenzen von dieser Primzahl p sein müssen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe eine Gruppe dort von 8 und die wirkt auf irgendeine Menge, keine Ahnung wie groß. Und dann weiß ich, dass die möglichen Bahnlängen 1, 2, 4 und 8 sind. Was anderes geht nicht, einfach weil es ja die Gruppenordnung teilt. So, und das heißt, wenn ich das mitschneide und ich zähle und komme bei der Bahn auf 3 Elemente, dann weiß ich, dass das nicht stimmen kann. Das ist also ein ganz guter, ich sag mal, Schusslichkeitstest, um zu merken, dass man da irgendwo sich verguckt hat. Und das andere, was gut geht, und das haben Sie ja schon angedeutet selbst vorhin, ist, dass man einmal nachguckt, wie viele Elemente hat Omega eigentlich und habe ich jetzt vielleicht insgesamt schon zu viel oder bin ich jetzt schon fertig oder so. Das ist auch gut. Und das kürzt oft die Atmung. Geht es jetzt ein bisschen besser mit dem Thema?
Ja.
Schön, das freut mich. Es ist sehr konkret, deswegen auch ganz gut in der Prüfung machbar, denke ich.
Ja, was ich vorher noch gesagt hätte mit dem Spam-Argument.
Ja.
Das kann man nur dann also irgendwas kann nur auf eine Gruppe wirken, wenn nein. Man braucht sozusagen einen Normalteiler bei diesem Ball.
Ja, oder zumindest etwas, was von etwas normalisiert wird. Also ich könnte in einer Gruppe zum Beispiel die Situation haben, dass da eine Untergruppe ist, eine große, schöne Gruppe, und die ist zwar kein Normalteiler von der ganzen großen Gruppe, aber sie ist ein Normalteiler in einer Untergruppe. Das heißt, ich finde da jetzt noch etwas, was diese Gruppe normalisiert, aber was nicht da drin liegt und was per Konjugation irgendwas Interessantes macht. So was kann ich durchaus geben. Also, kann man ein Beispiel noch ganz kurz am Ende? Zeit ist links um, aber egal. Zum Beispiel könnte ich eine Gruppe der Ordnung 7 haben, die nenne ich jetzt A, in einer großen Gruppe, in großer Gruppe der Ordnung, ach, ich denke mir jetzt irgendwas aus, 210. Und diese Gruppe der Ordnung 7 ist in der großen Gruppe, also die Gruppe A der Ordnung 7 ist in der großen Gruppe G der Ordnung 210 kein Normalteil. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich nehme irgendein Gruppenelement und mache was der Konjugation, denn ich konjugiere die Untergruppe vielleicht weg. Aber durch irgendeine kluge Rechnung, durch irgendein kleines Argument, habe ich in der Gruppe G eine Untergruppe B gefunden. Der Ordnung 3 und B liegt im Normalteil von A. Das habe ich irgendwie rausgekriegt. So. Und wenn ich diese Situation habe, dann kann ich gucken, was machen die Elemente aus B per Konjugation auf der Gruppe A. A hat 7 Elemente, da kann per Konjugation also durchaus was Interessantes passieren. Ich habe 2 Möglichkeiten. B könnte alle Elemente in A einfach fixieren, oder ich habe 3 Bahnen, das eine Element wird fixiert, dann habe ich eine Bahn mit 3 Elementen und noch eine Bahn mit 3 Elementen, zusammen gibt es 7. Und in der Realität kommt es auch vor. So was geht. Das wäre jetzt so ein Fall von, die Gruppe ist nicht unbedingt ein Normalteiler in der großen Gruppe, aber man findet irgendwas Interessantes, was darauf per Konjugation operiert und auch mit interessanten Bahnen. So was gibt es.
Aber ist die Gruppe 7 nicht ein Normalteiler, weil es davon nur eine gibt?
Nö, weiß ich ja nicht. Ich habe jetzt ja nicht nachgeguckt mit Sylow oder irgendwie. Vielleicht gibt es mehrere. So weit gehe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht genau die Gruppenordnung gecheckt, ich habe mir erstmal was ausgedacht. Ich könnte notfalls das Beispiel jetzt noch so verschönern, dass klar ist, dass es mehrere Untergruppen davon 7 gibt. Aber jetzt für das Beispiel war es egal, sondern jetzt behaupte ich erstmal nur, man kann sowas so basteln, dass die Untergruppe davon 7 nicht unbedingt normal ist. Da muss man hier vielleicht die Ordnung noch ein bisschen verändern. Aber mir ging es darum, dass man sieht, da ist noch so eine 3. Und dann hat man einen Normalisator, in dem noch was Interessantes drinsteckt, sodass per Konjugation noch was Interessantes passiert. Sowas gibt es. Ob es das in einer Gruppe der Ordnung 210 gibt, dafür würde ich jetzt nicht weiter mit vorlegen, aber dass es sowas in der Natur gibt, das weiß ich, das habe ich schon gesehen.
Okay.
Ja, und ich könnte zumindest für diese Situation mit der 7 und der 3 könnte ich auch ein konkretes Beispiel angeben. Was für Wünsche gibt es jetzt noch? Ich kann dann gleich nach 5 Minuten bleiben und nach Detailfragen anfangen. Aber jetzt gucke ich erstmal so in die ganze Runde, ob es noch was gibt, ja?
Also könnte man Bahnen auch als Wunschthema zum Beispiel am Anfang nehmen?
Ja, Operation und Bahnen kann man nehmen zum Einstieg und dann ist klar, dass dann von mir erstmal was Konkretes kommt und dass ich dann weiterfahre. So. dann bleibe ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen noch bei Gruppen und dann kommen erst die anderen Themen. Aber das kann man machen, wenn man sich da gut fühlt. Genau, und dann ist naheliegend, dass irgendwas Konkretes kommt mit konkreten Bahnen. Und dann kommt vielleicht noch so was wie: Ja, was sind denn die Bahnen bei der besonderen Wirkung von G auf sich selber bei Konjugation und was ist denn da so los und was, ne, so vielleicht? Oder dann, ich meine, das ist noch bei Gruppen: Was ist denn der Unterschied zwischen Normalisator und Zentralisator und bla. So, und dann geht man vielleicht noch zu einem anderen Thema, vielleicht sowas wie Süloff oder vielleicht nochmal ein Beispiel für eine andere Gruppenwirkung und dann müssen wir doch weg, einfach weil wir nicht so viel Zeit haben. Ja, kann man nehmen. Man kann Süloff-Thema als Einstiegsthema nehmen, ist auch schon konkret. Man kann Bahn nehmen. Auch bei Gruppenoperationen kann man super anfangen mit einem konkreten Beispiel. Also bei Gruppen gibt es schon mehrere Themen, wo man schön konkret anfangen kann, das geht. Bei den anderen Themen aber auch. Ja. Hm, ganz anders? Okay, dann mache ich jetzt das Band aus. Oh, da
eine Frage. Allgemeine Frage.
Also allgemeine Frage.
Die Aufgaben, die Sie hochgeladen hatten, die Beispielaufgaben, sind das von der Art und Weise Fragen, die Sie uns auch in der Prüfung stellen? Oder?
Teilweise ja.
Ja.
Das ist generell eine große Aufgabensammlung und die bereitet auch ganz verschiedene Sachen vor. Manches ist so zum nochmal durchdenken und nochmal Zusammenhänge herstellen. Manches ist wirklich eher konkret nach dem Motto, könnte so auch in der Prüfung drankommen. Oder manche sind auch so gemeint, dass man quasi sich in gewisse Beweise nochmal so einlesen soll, um da die Argumente nochmal nachzuvollziehen. Ich würde sagen, die sind ein bisschen unterschiedlich in der Qualität und das kommt daher, dass manche dieser Aufgaben aus einer Zeit kommen, als es noch eine Klausur am Ende der Allgemeinen gab. Und dann habe ich versucht, auch die verschiedenen Typen von Aufgaben in der Klausur vorzubereiten.
Ja.
Manches eignet sich aber ähnlich gut für eine mündliche Prüfung.
Okay. Alles klar.
Ja, also rechnen, erklären, Zusammenhänge, kleine Beweise.
Mhm.
Eigentlich ganz einfach. Noch mehr? Dann mache ich jetzt das Band aus. Und ich bedanke mich für die vielen schönen Fragen. Danke.